Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Die eine Mannschaft muss einen ganz bitteren Ausfall verkraften und die andere feiert ein Schützenfest. Hier bei uns erfahren Sie alles Wichtige jetzt über die beiden deutschen Fußballnationalmannschaften. Und wir beginnen mit den Männern, die am Abend ihr drittes EM-Qualifikationsspiel bestritten haben. In Mainz empfingen sie das Team aus Estland und es war von Beginn an eine ungleiche Partie. Armin Lehmann.
Es war in vielen Phasen dieser Begegnung ein richtiges Feuerwerk, das Deutschlands Fußballer im Mainzer Stadion abbrannten. Und am Ende stand unterm Strich auch ein in dieser Höhe absolut verdientes 8:0 gegen überforderte Esten. Zweimal Reus, zweimal Gnabry, Goretzka, Gündogan, Timo Werner und Leroy Sané. Das waren die Torschützen für die deutsche Mannschaft, die gegen einen Gegner spielte, der diesem Tempo einfach nicht gewachsen war. Deutschland spielte von Beginn an mutig mit viel Risiko und viel Zug nach vorne, hatte schnell viele Chancen und gewann am Ende auch in dieser Höhe absolut verdient und hat jetzt in der EM-Qualifikation aus 3 Spielen 3 Siege geholt.
Und im anderen Spiel der Gruppe C unterlag Weißrussland Nordirland mit 0:1 und interessantere weitere Ergebnisse heute Abend. Griechenland unterlag in der Gruppe J Armenien mit 2:3, Italien mit einem 2:1 Sieg gegen Bosnien-Herzegowina. Island besiegte in der Gruppe H die Türkei mit 2:1, Frankreich klarer 4:0 Sieg gegen Andorra und Belgien mit 3:0 gegen Schottland, Russland 1:0 gegen Zypern. Von den deutschen Frauen gibt es bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vor dem morgigen zweiten Gruppenspiel gegen Spanien keine guten Nachrichten. Und die betreffen ausgerechnet die Spielerin, die nicht nur zu den Besten der Welt zählt, sondern auch große Hoffnung hatte, im Stadion ihres Teams Olympique Lyon spielen zu können. Christopher Klein berichtet.
Dieser Moment hat alles verändert.
Ein Foulspiel, was auch eine gelbe Karte nach sich gezogen hat bei der Ballannahme, das war schon fies. Jennifer Marojan bei der Ballannahme von rechts richtig scharf angegangen.
Das Foul war nicht nur schmerzhaft, sondern auch folgenschwer. Heute Mittag verkündete die Bundestrainerin:
Das ist ein Zehenbruch, der bedeutet, dass wir sicherlich bei dieser Vorrunde nicht mehr auf Jenny zurückgreifen können.
Damit fehlt Martina Voss-Tecklenburg ihre Beste, ihre Ideengeberin, ihr Fixpunkt im Spiel.
Der Ausfall tut weh, tut vor allen Dingen persönlich weh, weil das ja ein besonderes Turnier ist für Jenny.
Denn diese WM in Frankreich, in Marojans sportlicher Heimat, sollte ihre WM werden. Aber selbst wenn es die deutsche Mannschaft bis nach Lyon schafft, ein Einsatz mit gebrochenem Zeh erscheint aktuell höchst unwahrscheinlich.
Jennifer Marojan kann man nicht ersetzen, weil sie besondere Eigenschaften hat und Fähigkeiten hat.
Marojan droht das WM aus.
Und das jetzt auch noch gleich gegen Spanien. Der Gegner morgen Abend ist ein Team, das nicht zu unterschätzen ist. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich der Frauenfußball in Spanien in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat. Marc Dugge.
Mitte März in Madrid. Über 60.000 Menschen schauen sich die Partie zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona an. So viele Menschen waren noch nie in einem Stadion bei einem Frauenfußballspiel. Spielerin Andrea Falcón im Sender France 24. Wir sind heute in der Lage, Stadien zu füllen. Es zeigt, dass die Menschen uns sehen wollen und dass man auf den Frauenfußball setzen muss. Tatsächlich sah es hier noch vor kurzem im Frauenfußball ziemlich düster aus. Ganze 27 Jahre lang hatte ein Trainer die spanische Frauenmannschaft geführt, offenbar ziemlich autoritär und letztlich glücklos. Als Spanien bei der letzten WM schon in der Gruppenphase rausflog, da begehrten die Spielerinnen auf. Der Trainer trat zurück. Ihm folgte der 37 Jahre alte Jorge Vildar, der einen anderen Ton anschlägt. Junge Fußballspielerinnen haben heute nicht mehr einen Messi oder einen Iniesta zum Vorbild, sondern Spielerinnen wie Amanda Sampedro, Silvia Meseguer oder Mariona Caldentey. Vor allem das macht uns stolz. Und auch, dass unser Fußball und unsere Mannschaft in aller Welt anerkannt wird. Der Trend lässt sich belegen. Die Zahl der eingetragenen Spielerinnen im spanischen Fußballverband steigt und steigt. Waren es vor 10 Jahren noch 20.000, sind es jetzt 3-mal so viel. Der Erfolg des Frauenfußballs in Spanien hat viele Gründe. Da ist zum einen die spanische Fußballliga, die Frauen seit einigen Jahren verstärkt unterstützt. Dazu haben sich finanzstarke Sponsoren gesellt. Und außerdem übertragen neuerdings auch Pay-TV-Kanäle ausgewählte Partien. So kann der Frauenfußball in Spanien leichter mehr Fans finden als bisher.
Schauen wir auf die Partien des heutigen Tages. Europameister in Niederlande gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 gegen Neuseeland. Schweden besiegte Chile erst spät nach einer Regenpause mit 2:0. Und den USA gelang gegen Thailand der bisher höchste Sieg einer FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft, und zwar 13:0. Im Clubfußball wächst der Widerstand gegen die umstrittenen Reformpläne der Champions League. Nachdem sich die 36 Profiklubs der Bundesliga dagegen aussprachen, taten das jetzt auch 15 Vereine aus der italienischen Serie A. Jörg Sasselberg.
Es ist eine schallende Ohrfeige aus dem eigenen Land für Andrea Agnelli. Der Präsident von Juventus Turin treibt als Chef der European Club Association die Neugestaltung der europäischen Königsklasse maßgeblich voran mit Unterstützung der UEFA. Jetzt setzen sich in Italien sogar Agnellis potenzielle Verbündeten, die Großclubs Inter und AC Mailand sowie der AS Rom, von den Reformplänen ab. Insgesamt haben 14 Vereine aus Italiens erster Liga das Dokument unterzeichnet, das die Gazzetta dello Sport heute in Auszügen veröffentlicht. Kernsatz: Die Agnelli-Pläne für eine Super Champions League gefährdeten die Zukunft des europäischen Fußballs. Begründung: Die angedachte Reform verzerre und schade der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Meisterschaften. Unterstützung bekommt Agnelli unter anderem von den spanischen und französischen Spitzenvereinen.
Zum Tennis und dem ATP-Turnier in Stuttgart, wo Jan-Lennard Struff inzwischen auf Weltranglistenplatz 38 hochgeklettert und in Topform erneut einen starken Gegner geschlagen hat, wie Detlef Lindner berichtet.
Jan-Lennard Struff spielt in diesem Jahr sein bestes Tennis, hat viel Selbstvertrauen gesammelt. Und das war bei seinem ungefährdeten Zweisatzerfolg gegen den Kanadier Denis Shapovalov auch zu sehen. Der Warsteiner siegte in zwei Sätzen, spielte konstant, druckvoll und variabel. Keine Selbstverständlichkeit gegen den Rasenliebhaber Shapovalov. Ebenfalls weitergekommen ist Dustin Brown. Der Deutsch-Jamaikaner setzte sich mit seinem unrhythmischen, kreativen Spielstil gegen den Australier John Millman durch, trifft jetzt auf den topgesetzten Hamburger Alexander Zverev. Ausgeschieden ist dagegen Peter Gojovcik nach einer guten Vorstellung gegen den Franzosen Gilles Simon.
In 10 Tagen beginnt die zweite Ausgabe der Europaspiele, und zwar in Weißrussland. Nach Aserbaidschan vor 4 Jahren erneut, also in einem autoritär regierten Land. Derzeit touren Veranstalter und Unterstützer durch Europa, um die Spiele vorzustellen. Heute waren sie in Berlin. Gesine Dornblöd hat die Pressekonferenz besucht.
Denis Sidorenko, Botschafter Weißrusslands in Deutschland, sagt ganz klar, worum es seinem Land bei den Spielen geht. Darum, die Europaspiele zu etablieren und darum, für Weißrussland zu werben.
Die Republik Belarus, und das ist die offizielle Bezeichnung meines Landes, liegt lediglich 800 Kilometer östlich von Berlin. Aber paradoxerweise bleibt Belarus in Deutschland eher ein unbekanntes Land. Und das möchten wir genau ändern.
Für die Europaspiele hat Weißrussland die Visa-Regelungen vereinfacht. Bis zum 10. Juli dürfen Besucher der Spiele auch auf dem Landweg ohne Visum einreisen. Bisher ging das nur am Flughafen Minsk. Unterstützung erhalten die Ausrichter von der deutschen Wirtschaft.
Die Wirtschaft ist außerordentlich froh, dass diese Spiele dies Jahr in Belarus stattfinden,
sagt Ute Kochlowski-Kadjaja vom Ostausschuss Osteuropa-Verein der deutschen Wirtschaft.
Belarus ist, glaube ich, eines der am meisten wirtschaftlich unterschätzten Länder in Europa. Und insofern bieten solche Sportevents eine gute Möglichkeit, dass man auch den Fokus auf diese Länder legt.
Die Menschenrechtslage in Weißrussland wurde bei der Pressekonferenz nur auf Nachfragen der Journalisten thematisiert. Präsident Lukaschenko lässt die Opposition unterdrücken und hat die Grundfreiheiten eingeschränkt. Das Land hat die Todesstrafe. Rainer Lindner, Vorsitzender der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft und in der Industrie tätig, findet, man müsse die Europaspiele für einen Dialog nutzen.
Es ist eine Zeit der Annäherung mit den Staaten Osteuropas, die eine schwierige Transformation durchlaufen. Gibt den Belarussen diese Chance. Sie sollen sich zeigen, sie sollen aber auch unsere Werte erneut bei dieser Gelegenheit nochmal mit aufnehmen.
Bisher gibt es keine Anzeichen, dass sich Weißrussland mehr als nur oberflächlich reformiert. Uschi Schmitz, Vizepräsidentin des DOSB, beteuert, die deutschen Athleten würden darauf vorbereitet, in was für ein Land sie führen. Während der Spiele solle dann jeder selbst entscheiden, wie er damit umgehe. Der DOSB habe bisher keine Treffen mit der Opposition in Weißrussland vereinbart.
Wenn dort man auf uns zukommt, werden wir das sicherlich abwägen, mit wem wir uns unterhalten und wem wir uns treffen. Da sind wir ganz offen für alles.
Sport stehe aber im Mittelpunkt. Der DOSB tritt mit 149 Sportlern an, weniger als in Baku.
Und in der Basketball-Profiliga NBA gab es in der vergangenen Nacht ein 105-106 zwischen Toronto und den Warriors. Und soweit Sport aktuell mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.